echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Borussia Dortmund trifft am Wochenende auf den ersten FC Heidenheim und damit auch zum ersten Mal auf den ausgeliehenen Torwart Diand Ramay. Wir schauen im BVB-Podcast Echte Tiefe auf die Leihgeschäfte von Borussia Dortmund und bewerten diese.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute einen Rückkehrer am Start. Jonas Ortmann ist aus seinem wohlverdienten Urlaub wieder da.
Grüße Linda, hallo in die Runde und an euch.
Und zu meiner Linken das gewohnte Bild, aber auch da freuen wir uns natürlich sehr. Christian Wob ist auch wieder am Start.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Linda Joy-Sonnenberg und ich bin auch Sportredakteurin bei der WAZ. Herr Jonas, direkt nach deinem Urlaub geht es jetzt wieder weiter und es steht eine Auswärtsfahrt an. Eine gar nicht mal so kurze. Es geht zum FC Heidenheim am Wochenende, am Samstag. Wie stehst du denn zu Auswärtsfahrten?
Ja, es geht ja Schlag auf Schlag jetzt eigentlich mit den Auswärtsfahrten. Erst Heidenheim, dann fliegen wir ja schon mit dem BVB nach Turin in der Champions League. Heidenheim, kleines, enges Stadion. Ich kann mich erinnern, im Februar waren sogar wir beide da damals noch in unterschiedlichen Funktionen. Ein heißes Spiel erwarte ich da auf jeden Fall. Heidenheim hat sicherlich einen der schlechtesten Kader insgesamt der Bundesliga. Aber ja, der BVB muss jetzt in die Spur finden und auch in diesen Flow finden, den man eben finden will, um endlich auch wieder einen Lauf zu starten und dann hoffentlich sich von Anfang an in der Spitzengruppe der Bundesliga zu etablieren.
Da wird es ja auch ein erstes Aufeinandertreffen geben, und zwar mit dem Torhüter der Heidenheimer. Diand Ramay ist eigentlich im BVB-Kader, ist ausgeliehen an Heidenheim. Der BVB hat ihn im Winter verpflichtet, dann direkt weiter ausgeliehen nach Kopenhagen. Jetzt ist er in der Bundesliga bei Heidenheim dabei. Und ja, das soll auch heute unser Thema sein. Laien im Fußball, Laien beim BVB. Und da wollen wir einmal darauf schauen, welche Rolle die Leihspieler beim BVB gerade haben. Und genau, da starten wir jetzt mal direkt rein und bleiben auch direkt beim Torhüter. Diand Ramay wurde im Winter verpflichtet, ich hatte es gerade schon gesagt. Soll beim BVB ja rangezogen werden. Es gibt auch keine Kaufoption für Heidenheim. Heißt, man wird nach der Saison schauen, wie es mit ihm weitergeht. Was haltet ihr denn von ihm? Was war euer erster Eindruck, als ihr den Namen gehört habt im Winter?
Ich war insofern überrascht, als dass wir im Winter eigentlich ganz andere Themen hatten vergangenes Jahr. Auch da, wir erinnern uns, der BVB ganz schlecht gestartet in die Saison, hatte schon Rückstand, große Verletzungssorgen. Und dann war es, glaube ich, kurz vor Ende der Transferfrist, dass der BVB auf einmal einen neuen Torhüter ausgepackt hat. Und ehrlicherweise wusste zu dem Zeitpunkt, glaube ich, keiner genau, was sie mit ihm wollen, gerade in diesem Moment. Aber das war halt ein strategischer Transfer. Also es gab die Möglichkeit, ihn zu holen. Junger deutscher Torhüter, hat für die Nachwuchsmannschaften gespielt, wurde in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt ausgebildet, soll großes Potenzial haben. Und beim BVB ist man halt oder geht man halt davon aus, dass er einer sein könnte, der perspektivisch beim BVB mal die Nummer 1 wird. Und insofern war das ein Transfer, der damals realisiert worden ist, weil es gepasst hat, weil er auf dem Markt war, weil er finanziell für den BVB stemmbar war und gleichzeitig aber eher eine Investition in die Zukunft.
Du sagst gerade, der BVB sagt, es könnte einer werden. Ich glaube, wenn man ihn fragen würde, oder er wurde ja zuletzt auch öfter gefragt, sagt er schon über sich selbst, dass er es auch werden wird oder beziehungsweise werden kann. Also hat er schon ein großes Selbstbewusstsein, ist ja auch Jugendnationaltorwart gewesen in den U-Mannschaften. Und hat mit Frankfurt die Europa League gewonnen, war zumindest im Kader. Dann in verschiedenen Stationen dann eben jetzt mit Kopenhagen Meister geworden. Also sein Selbstvertrauen, daran wird es definitiv nicht scheitern. Aber solche Spieler wünscht man sich ja auch. Man sagt ja auch öfter mal, ein Torwart, der muss vielleicht auch mal ein bisschen verrückt sein. Und was ich dazu aber noch sagen will, der BVB hat im Tor ja eigentlich aktuell gar keine Baustelle. Mit Gregor Kobel ja ein Topmann, dahinter Alex Meyer. Jetzt hat man mit Patrick Drewes ja noch einen dritten Mann geholt als, ja, wir haben gestern ein bisschen gesagt, Trainingstorwart. Also ist ja auch nicht für die Champions League gemeldet. Also soll im Training sicherlich das Niveau hochhalten und dann sollte es mal brennend da sein. Aber wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, vielleicht im kommenden Sommer. Aber Stand jetzt gibt es ja im Tor überhaupt keine Baustelle und deshalb ja aktuell auch für ihn keinen Platz in dieser Mannschaft.
Aber gerade dann ist eine Leihe ja auch sinnvoll, wenn man sagt, okay, ich habe da einen Torwart, den möchte ich mir vielleicht dranziehen. Er ist jetzt auch gerade 23 Jahre erst alt. Und du hast ja gerade schon angesprochen, Selbstbewusstsein ist bei ihm ja nicht das Problem. Er hat ja jetzt auch kürzlich erst gesagt, dass er in Deutschland Fuß fassen will, dass er in der Bundesliga sich durchsetzen will. Und bei Heidenheim ist er ja auf jeden Fall als klare Nummer eins dann gesetzt auch.
Definitiv, war ja auch ein Transfer mit kleineren Querelen. Er hat ja immerhin Kevin Müller beim ersten FC Heidenheim verdrängt, der jahrelang dort das Tor gehütet hat. Und ja, hat sich da jetzt eben als klare Nummer eins etabliert, hat jetzt diese Bundesliga-Saison, um sich zu zeigen. Er hat ja auch selbst in einem Interview zuletzt gesagt, dass er dafür andere Offerten auch eines Clubs, der in Europa spielt beispielsweise, abgelehnt hat, um sich in der Bundesliga jetzt endlich zu etablieren. Und ja, ich glaube, für ihn wäre es auch eine Genugtuung, jetzt eine tolle Saison zu spielen. Und irgendwie würde es ja auch zum BVB passen, wenn er jetzt ausgerechnet am Wochenende ein Weltspiel macht, eventuell noch einen Elfmeter hält und ja, da eben sich zeigen kann.
Dann hat sich die lange Anreise für dich noch mehr gelohnt.
Wie man es nimmt.
Es gibt ja beim BVB noch einen Spieler, der gerade verliehen ist mit Kjell Wethjen aus der eigenen Jugend, ist gerade beim VfR Bochum ausgeliehen in der zweiten Liga. Das ist der ein Spieler, den ihr auch schon selber habt spielen sehen. Was ist euer Eindruck von ihm gewesen?
Es war ja vor allem das Spiel am, was der letzte oder vorletzte Spieltag in der vorvergangenen Saison gegen Augsburg war, stand groß im Zeichen des Abschieds von Marco Reus mit der Choreo und dann hat der Reus auch noch getroffen. Und wer hat die Vorlage gegeben für das Tor? Kjell Wethjen. Und dann war das so ein Moment, wo du dachtest, boah, das kann, oder das ist ja eine wunderbare Geschichte, dass da jemand ist aus der eigenen Jugend, der an dem Tag, wo das große Vereinsideol, das auch mal irgendwann in der Jugend gespielt hat, verabschiedet wird, die Vorlage gegeben hat, so ein bisschen der Generationenstaffelstab wird weitergegeben. Das war so das Narrativ damals an diesem Tag. Und man sah schon, dass Kjell Wethjen großes Potenzial hat. Also ein Mittelfeldspieler, auch klassisch Box-to-Box, Achter, der gute Technik hat, Übersicht. Der hat richtig Spaß gemacht in dem Spiel, ihm dazu zu schauen. Dann aber kam natürlich eine schwierige zweite Saison eher, die beim BVB auch ja immer wieder thematisiert worden ist, auch unter Nuri Sahin. Ja, also ich glaube, Nuri Sahin hatte ja ein großes Verständnis für Kjell Wethjens Situation, weil er das damals ähnlich erlebt hat. In seiner ersten Saison kannte ihn keiner, da war er der neue Junge, ich glaube damals erst 16 Jahre alt, als er debütiert hat. Die Welt stand ihm offen, wirklich alles super für ihn gelaufen, positiv. Ja, und dann kommt halt die zweite Saison, wo man dann mehr im Fokus steht, wo Verletzungen dazukommen, wo du vielleicht nicht so den zweiten Schritt gehen kannst. Und genau das war bei Wethjen ja der Fall, natürlich auch mit einer sehr, sehr großen Konkurrenz im zentralen Mittelfeld. Dann kam in dem Sommer nochmal Pascal Groß neu hinzu. Deswegen war es schwierig für ihn, sich beim BVB durchzusetzen und jetzt diese Leihe, um Spielpraxis zu bekommen, gerade in diesem ganz wichtigen Alter mit ja mit Anfang 20. Oder wie alt ist er jetzt? 19?
19
sogar. Er ist natürlich der absolut perfekte Rahmen jetzt für ihn.
Man sieht ja auch, dass der BVB weiterhin mit ihm plant. Er hat einen Vertrag bis 2028. Es gibt keine Kaufoptionen für Bochum. Heißt ja schon, okay, man will in Dortmund auch weiter auf ihn setzen und man plant weiter mit ihm, oder?
Ja, es ist vor allem der große Wunsch, weil Kjell ist ja jemand, der wirklich von der Pike an Borussia war, ist ja damals bei einem Talentetag entdeckt worden und dann, ich glaube, seit der U9 tatsächlich schon bei Borussia Dortmund, selber Dortmund-Fan, kommt aus Gevelsberg. Über ihn kann man ja so viele Geschichten eigentlich erzählen, auch wenn er noch so jung ist und hat ja auch ein gutes Elternhaus, hat beispielsweise auf die U17-WM damals verzichtet, weil er sich auf die Schule konzentrieren wollte. Hatte schon mit 17 einen Führerschein, ist jetzt nicht so speziell, aber durfte mit 17 schon alleine Auto fahren. Absolute Ausnahmeregelung, um zum Training zu kommen. Also es sind so kleinere Geschichten, aber wie gesagt, leider finde ich, auch oft die Chance dann nicht bekommen, sich dann nochmal in der Erstmannschaft zu zeigen. Du hast das Spiel gegen Augsburg angesprochen gerade, die tolle Vorlage. Danach hat er noch, glaube ich, nur 3 Mini-Einsätze in der Bundesliga gehabt. Hat auch immer ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und sich dann im Endeffekt nicht durchgesetzt. Ja, deshalb ist in so einem Fall natürlich eine Leihe ein total gutes Szenario eigentlich für alle Seiten. Und wir wissen auch, dass der VfL Bochum sich definitiv darum bemüht hat, eine 2-Jahres-Leihe zu machen, was aber aktuell ja nicht möglich ist. Und ich bin mir sicher, dass da noch Gespräche stattfinden werden. Vor allem sollte der VfL Bochum irgendwie noch aufsteigen, wonach es ja aktuell nicht aussieht. Aber
ja, noch jung die Saison. Ne?
Dass es da auch nochmal vielleicht ein Jahr weitergehen könnte. Aber du hast richtig gesagt, keine Kaufoption. Der BVB möchte Kjell Wethjen, sieht was in ihm. Ja, und hofft, dass dieser Sprung in die Bundesligamannschaft noch geschafft wird.
Ist ja auch für einen Spieler dann immer schöner, sag ich mal, wenn man dann zu dieser Spielpraxis noch kommt. Ich meine, zweite Liga in Deutschland ist ja auch immer noch ein sehr, sehr hohes Niveau. Besser als dann in der ersten Liga wahrscheinlich auf der Bank zu sitzen. Oder er ist ja auch in der U23, glaube ich, dann mehrfach zum Einsatz gekommen, oder?
Genau, hat in der Rückrunde dann oft in der damals noch dritten Liga gespielt, ist dann unglücklicherweise mit Mike Tullberg noch abgestiegen. Und definitiv, dafür sind ja eben, habe ich ja gerade schon gesagt, diese Laien einfach eine total sinnvolle Sache. Und davon gab es wahrscheinlich dann doch zu wenig in den letzten Jahren, weil die Laien, die Borussia Dortmund abgegeben hat, waren bis auf wenige Ausnahmen wie ein Tom Rothe, wie ein Kjell Wädchen jetzt, oft einfach diese gezwungenen Laien, wie ein Sebastian Haller, wie ein Moukoko, die dann immer zum Schluss des Transferfensters noch irgendwo untergebracht werden mussten. Und da sprechen wir dann oft dann mit Laie, Kaufoptionen generell im Transferfenster, auch dieses Jahr wieder. Die Deals in den letzten Wochen, das sind ja fast nur noch Laien mit, da geht's um Kaufpflichten, da geht's um Kaufoptionen, da geht's um bestimmte Bedingungen, wann diese Klauseln greifen. Und ich finde, das zeigt ganz gut, wo es hingeht, weil es oft dann, ja, ich will jetzt nicht Paniktransfer sagen, aber das sind oft diese Transfers, die eben kurz vor Toreschluss noch gemacht werden, um eventuell auch ja noch die eigenen Kaderprobleme auszugleichen, wie es jetzt beispielsweise auch an Anselmino war. Das hat ja Sebastian Kehl in einem Interview mit der Sportbild kürzlich auch gesagt, das war jetzt nicht der Plan, noch einen Innenverteidiger zu holen. Aber als sich dann Niklas Süle noch verletzt hatte im Spiel gegen Juventus, musste man da auch nochmal nachlegen. Und dafür sind diese Laien natürlich total sinnvoll. Und generell hat der BVB ja, da gehst du sicherlich gleich nochmal drauf ein, mit den Laien zum BVB ja durchaus gute Erfahrungen gemacht.
Ja, die Überleitung hatten wir jetzt eigentlich gerade schon. Wann gab es denn auch mal die positiven Aspekte? Also wann hat eine Laie zum BVB denn wirklich auch mal Sinn ergeben, Christian?
Ich würde sagen, dass sie in überwiegenden Fällen tatsächlich Sinn gemacht hat. Also wir brauchen da gar nicht so lange zurückgehen. Wenn wir zum Beispiel auch die Champions League Finalsaison uns anschauen, da kamen im Winter Marzen und Sancho. Das waren damals Transfers oder Laien komplett ohne finanzielles Risiko. Vor allem Marzen hat, glaube ich, seinen Impact gehabt. Sancho hat dem BVB auch ein paar Punkte gegeben. Also es ist schon so, dass da schon Hand und Fuß hintersteckt. Also wir können ja auch gleich nochmal grob auf diese Transfer, auf den Transfermarkt, auf die Bedingungen da eingehen. Es ist halt nicht mehr so leicht, Spieler zu kaufen, die für den BVB interessant sind. Also du musst dich häufiger auf dieses Leihkonzept einlassen. Das bietet Chancen, das bietet Risiko. Also man kann das, glaube ich, ziemlich ambivalent sehen. Aber ich finde gerade, dass man in den Laien schon viel richtig gemacht hat. Und ich habe auch aus dem Verein gehört, dass es einen Wunsch gibt, mal wieder auch so jemanden wie Ashraf Hakimi zum Beispiel zu finden. Also vom Potenzial her, vom Talent, von dem, was er dem BVB bringen kann. Weil wir erinnern uns, der stand damals bei Real Madrid unter Vertrag, der hatte für die erste Mannschaft dort überhaupt keine Rolle gespielt. So, und dann kommt er nach Dortmund und spielt 2 Jahre wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau, war mit Sicherheit einer, wenn nicht sogar der beste Außenverteidiger in der Bundesliga, hat danach Karriere gemacht. Deswegen so einen wieder zu finden. Ich meine, da musst du dir darüber im Klaren sein, dass du den wahrscheinlich nicht kaufen kannst, nicht direkt kaufen kannst. Aber solche Spieler wieder zu finden und das als ja taktisches Mittel zu bekommen, die für deinen Kader zumindest für 2 Jahre oder das dir ja 1-2 Jahre weiterhilft, das ist schon super, sowas zu machen. Aber ich verstehe natürlich auch das Problem dahinter, wenn du den nur ausleihst, kannst du keinen Kaderwert aufbauen. Der kostet dich dann für 1-2 Jahre, 2 Jahre sind ja nicht mehr möglich, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, das immer wieder zu verlängern. Das schafft dir erstmal keinen Wert, aber es bringt dich kurzfristig weiter. Und ich finde, wenn man einen guten Mittelweg findet, kann das durchaus lohnenswert sein, in diese Laien zu investieren.
Wo du gerade auch Ian Marzen angesprochen hast, es gibt ja diese 2 Sichtweisen irgendwie auf so eine Laie. Die einen sagen, wir bilden jetzt einen Spieler für Chelsea aus in der Rückrunde, geben ihm Spielpraxis und im Endeffekt hat jetzt der FC Chelsea davon profitiert und ihn dann nach Aston Villa für sehr gutes Geld, wie ich es finde, verkauft. Andererseits hat er den natürlich aber sportlich total geholfen. Du hast gerade gesagt, er war nicht unerheblich daran, ins Champions-League-Finale zu kommen, auch wenn er da den Fehler hatte vor dem 0-2 gegen Real Madrid. Hat sich aber auch total wohlgefühlt und ich weiß auch, wenn es nach dem Spieler gegangen wäre, er hätte sich durchaus vorstellen können, bei Borussia Dortmund zu bleiben. Aber am Ende hat der FC Chelsea dann ja den Finger drauf und hat dann eben nicht funktioniert. Aber ich finde, das ist dann auch ein Abwägungsprozess und man kann dann auch nicht immer nur sagen, ja, wir bilden jetzt hier für andere aus. Natürlich wäre es wünschenswert, eine realistische Kaufoption oder eine Kaufpflicht, wenn es dann funktioniert, da einzubauen. Aber man muss ja schon sagen, dass es diese 2 Sichtweisen gibt. Er hat den BVB auch durchaus schon geholfen, genauso wie Chukwuemeka. Da hat es ja jetzt auch geklappt, ihn dann nochmal zu verpflichten, auch mit seiner Mithilfe, wie wir wissen. Aber ja, es hat zwar auch ein bisschen gebraucht, bis er dann in seinen Rhythmus gefunden hat, bis er dann fit wurde. Aber im Endeffekt hat er, wissen wir ja auch, dass der BVB intern sagt, er hat schon den ein oder anderen Punkt gebracht in der Rückrunde. Wenn nicht sogar 4, 5, 6, 7 Punkte sogar gebracht mit seinem Impact nach Einwechslung. Und deshalb, ja, würde ich sagen, es ist nicht verpönt, auch mal eine Laie zu machen. Aber gleichzeitig geht es ja auch um Identifikation beim BVB. Und da, ja, muss es eben ein klares Gerüst geben, wo sich dann auch die Fans da identifizieren können.
Man braucht halt manchmal einfach einen langen Atem. Das war ja bei Chukwuemeka genau der Fall. Gehen wir mal davon aus, also erstmal der große Vorteil war, dass sie ihn ein halbes Jahr beim Verein hatten, dass sie ihn untersuchen konnten, dass sie ihn genau einschätzen konnten, was er kann, was er nicht kann und vor allem seine körperlichen Probleme einschätzen konnten. Das ist halt ein Riesenplus. So, und gleichzeitig hast du ein halbes Jahr Zeit, Überzeugungsarbeit zu leisten. Du kannst von Anfang an mit ihm kommunizieren, ey, wir wollen dich im Sommer holen, aber es kann dauern, wir müssen erst warten, bis Spieler gehen, wir müssen warten, bis Chelsea den Preis drückt. Und wenn du ihn dann von Anfang an, ich sag mal, so ein bisschen, ja, da bearbeitet hast in die Richtung nach dem Motto, ey, wir wollen dich unbedingt haben und dem Spieler das Vertrauen gibst, dass er beim BVB eine große Rolle spielen kann, dann entscheidet er sich vielleicht, zumindest, ja, im kleinen Rahmen dafür, dann vielleicht für den BVB. Also, das ist dann nicht jetzt auch nicht die Grund- oder der ausschlaggebende Faktor, aber ist natürlich ein weicher Faktor, der so einen Spieler beeinflussen kann in seiner Entscheidungsfindung.
Und das ist ja was auch immer bei der ganzen Transferstrategie reinspielt. Wir hatten es letzte Woche in der Folge ja auch schon angedeutet. Und du hattest gerade auf Ansemino angespielt. Das ist ja auch genau das gleiche Spiel. Ne? Ist jetzt auch ausgeliehen vom FC Chelsea. Es gibt keine Kaufoption. Auch da hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche mit Jesko noch drüber gesprochen. Bildet man jetzt gerade den Spieler weiter aus, wenn er wirklich einschlägt? Es gibt keine Kaufoption. Geht er wahrscheinlich zurück zu Chelsea? Man würde ihn vielleicht gerne verpflichten oder muss ihn dann für viel Geld verpflichten. Das ist natürlich auch immer die Gefahr, die so eine Leihe mit sich bringt. Du hast es gerade schon angedeutet.
Genau, also es ist ein ähnlicher Fall dann eigentlich wie bei Chukwuemeka oder wie vielleicht bei Marzen dann, dass man sicherlich dann für den FC Chelsea einen Marktwert aufbaut, den man dann im Zweifel selber zahlen muss oder eben den andere zahlen. Bei FC Chelsea ist natürlich irgendwie nochmal ein bisschen ein Sonderfall. Ich habe mich auch nochmal da dann gestern ein bisschen reingelesen. Der FC Chelsea ist ja ein Multiclub sozusagen. Also hat man mit Racing Straßburg ja beispielsweise einen Verein, der eben den Eigentümern gehört. Und es gibt alleine 5 Kaderbewegungen von Chelsea zu Racing Straßburg hin in diesem Sommer. Das heißt, man hat 3 junge Spieler dahin verliehen, die jetzt in der Ligue 1 Spielpraxis sammeln. Dann hat man jemanden verkauft für 14 Millionen, gleichzeitig jemanden gekauft für 14 Millionen. Also diese Multi-Club-Ownerships, die sicherlich den europäischen Fußball dominieren mit der City Group, mit Red Bull, mit ja dieser Blue Co Group. Das ist natürlich total clever, sowas zu haben, wo man dann auch mal Spieler parken kann. Weil beispielsweise jetzt in Almoguera Caba, bin mir sicher, da wäre eine Leihe vielleicht auch sinnvoll gewesen, weil die großen Perspektiven aktuell zu spielen bei Niko Kovac, will ich jetzt gar nicht auf Niko Kovac sagen, sondern im aktuellen Team, die sehe ich gerade nicht. Und da wäre es natürlich für den BVB total clever, auch so einen Partnerclub zu haben, wo man dann so jemanden parken könnte. Muss natürlich dann aber auch für alle Parteien Sinn machen. Und ja, ich glaube, es ist schon sehr schwierig, so einen Club zu finden. Und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage mit Ansemino. Was ist denn die Alternative? Also du hast jetzt gerade mit Filippo Mané am ersten Spieltag gespielt, der ein sehr unglückliches Bundesliga-Debüt dann hatte mit der gelb-roten Karte beim FC St. Pauli. Aber jetzt hast du halt jemanden, zumindest hat er das jetzt gegen Union Berlin angedeutet, der totale Qualität hat. Er wurde jetzt ja auch bei den Kollegen der Bild als El Greche betitelt, was ich sehr lustig fand, by the way. Aber er hilft dir halt aktuell weiter. Und wie es dann im Sommer aussieht, muss man sehen. Aber natürlich ist es immer wünschenswert, so da eine Kaufoption zu haben. Aber es ist halt auf dem aktuellen Markt sehr unrealistisch.
Auch da noch einmal als Ergänzung, da möchte ich ehrlicherweise auch so ein bisschen zumindest die Kaderplaner bei BVB in Schutz nehmen. Du hast diesen Transfer erst relativ spät realisieren können, / müssen, weil du erst relativ spät den Bedarf plötzlich hattest. So, natürlich kannst du dir wahrscheinlich von Chelsea eine Kaufoption da reinschwatzen lassen. Die liegt dann bei 40, 45 Millionen Euro. Da weißt du jetzt schon, die wirst du auf gar keinen Fall ziehen im Sommer. Selbst wenn er überzeugt und selbst wenn du den gebrauchen kannst, sind einfach 40 bis 45 Millionen Euro viel zu viel. So, du kannst ja immer noch dich im Sommer nochmal mit dem Spieler hinsetzen, mit Chelsea hinsetzen und versuchen, eine Lösung zu finden. Ich halte das übrigens nicht für unrealistisch. So, das ist, was man aus England hört, wenn es da irgendwie, dass man da zumindest mal drüber reden könnte, wie es mit einer festen Verpflichtung nächstes Jahr aussieht. Und das halte ich schon für sinnvoll. Und da wieder der Bogen zurück zu Chukwuemeka, den konntest du auch so sehr bearbeiten, dass der sagt, ich will nur zum BVB, Vereine, bitte einigt euch. Und so ein möglicher Fall geht natürlich auch bei Anselmino, zumal du großen Bedarf da nächstes Jahr im Sommer hast. Wir wissen, dass bei Can und Süle die Verträge jeweils auslaufen. Ob sie verlängert werden, würde ich mal zumindest bei Süle ein sehr großes Fragezeichen dahinter setzen und auf gar keinen Fall zu den Konditionen. Das heißt, es wird ein bisschen budgetfrei. Und wenn der Anselmino jetzt überzeugt, warum eigentlich nicht? Und Das Zweite, was du gesagt hattest, es ging ja um die Frage Partnerclub, dass man was findet, was für alle Beteiligten Sinn ergibt. Das ist, finde ich, immer sehr, 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 sehr schwer, da ohne diese Partnerclubs und ohne eine ja gute zweite Mannschaft eine Lösung zu finden, weil natürlich kannst du die Spieler, wie du schon sagtest, wie so ein Almugera Kaba verleihen, aber an wen denn? An den Zweitligisten, der einen ganz anderen Fußball spielt als du, an den Erstligisten, wo er vielleicht sogar noch große Konkurrenz hat, dass er überhaupt spielt. Also es ist schon sehr, sehr schwierig, da eine Lösung zu finden. Und wenn man sich dann mal die Laien der vergangenen Jahre anguckt, da haben dann vor allem, würde ich sagen, Knauf und Rothe zweimal bewiesen, wie alle Beteiligten davon profitieren können. Letztendlich ist es natürlich aber auch so, dass der BVB dann mit diesen Spielern Geld verdient hat, aber den eigenen Kader haben die ja jetzt nicht unbedingt verstärkt. Und wer weiß, ob die dann überhaupt jetzt die große Rolle beim BVB spielen würden. Deswegen ist es halt ein schmaler Grat.
Du hast jetzt gerade Tom Rothe angesprochen, wurde verliehen an Holstein Kiel, ist mit denen dann in die Bundesliga aufgestiegen, ist jetzt gerade verkauft an Union Berlin, genau. Der BVB besitzt da aber ja auch eine Rückkaufoption. Also heißt, okay, die haben den Spieler ja auch weiterhin auf dem Schirm.
Klar, aber wenn du den dann eventuell möglicherweise holst oder zurückholst, dann muss ich auch erstmal Bedarf auf der Position dann geben. Also da wurde jetzt gerade Daniel Svensson geholt, der da, glaube ich, gesetzt ist, auch als Schienenspieler, der das da gut macht. Ob du dann wirklich Bedarf siehst für eine relativ hohe Summe, das sind ja schon diese 12 bis 15 Millionen, einen Spieler zu kaufen, der dich jetzt in der Spitze wahrscheinlich nicht mal weiterbringt, das ist dann wieder die andere Frage. Aber natürlich, sie würden ja diese Rückkaufoptionen nicht verhandeln, wenn sie nicht Potenzial in dem Spieler sehen würden. Keine Frage.
Die aber auch erst greift, nur dazu sagen, ab 2026, genau. Ich, ne? Ab nächster Saison dann. Ja. Ja, wenn wir jetzt nochmal zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen. Laien beim BVB, lohnen sie sich nicht? Ihr habt es jetzt gerade eigentlich schon gesagt, es ist sehr ambivalent, man kann es mit beiden Seiten betrachten, aber trotzdem mal ein Fazit von euch. Glaubt ihr, es hat sich gerade mit Blick auf die aktuellen Transfers gelohnt?
Definitiv. Also mit Anselmino hat man, glaube ich, schon einen guten Griff gelandet, der jetzt weiterhilft. Und wir haben ja auch schon in den vergangenen Folgen, auch als ich noch dabei war, schon sehr viel über den Kader gesprochen, über die DNA und festgestellt, dass es eben diese Langfristigkeit aktuell eben nicht gibt und man auf den kurzfristigen Erfolg schaut. Und da haben jetzt sowohl, finde ich, die Laien von Daniel Svensson, der ja ausgeliehen worden ist, von Chukwuemeka Meka im Winter und jetzt halt im Sommer von Anselmino alle Sinn ergeben. Und wenn man die Langfristigkeit ein bisschen ausblendet und ins Hier und Jetzt schaut, ergeben diese Laien total Sinn. Und das sind ja auch die Gedanken, die sich dann die Bosse machen. Also wie sind wir jetzt gerade erfolgreich? Und dementsprechend glaube ich schon, dass man da sagen kann, das waren Glücksgriffe. Und der kommende Sommer ist noch so weit weg. Bis dahin wird noch so viel passieren. Von daher glaube ich schon, dass das dann doch manchmal mehr Sinn ergibt, als vielleicht jemanden für 25, 30 Millionen zu kaufen, wo man noch gar nicht weiß, ob der überhaupt funktioniert.
Das ist ja genau der Punkt. Also wir sehen ja, wo sich die Ablösesummen hin entwickelt haben. Und dann ein Spieler, in dem du Potenzial siehst, von dem du aber nicht ganz überzeugt bist, dann direkt da 25 Millionen für auszugeben, weiß ich nicht. Also ich finde, dass das Risiko schon da ist und dass man das nicht unbedingt eingehen muss. Wenn wir jetzt über Laien an sich reden, dann natürlich auch, dass sich das Konzept der Laie extrem verändert hat in den letzten, ich gehe mal so weit zurück, 15, 20 Jahren. Also früher war es ja eher so, oh, wir hatten noch irgendwie einen langfristigen Ausfall, wir müssen nochmal irgendwie für die Rückrunde jemanden ausleihen. Kaderkorrektur, du weißt genau, die Spieler, um sie zu kaufen, sind im Winter viel zu teuer, du musst leihen. Damals war der BVB auch noch in einer anderen wirtschaftlichen Situation, wo du gar nicht unbedingt feste Transfers tätigen konntest. Und dann ergibt sich zum Beispiel sowas mal wie mit Mats Hummels, der ein halbes Jahr ausgeliehen wird und der danach dann zu einer der größten BVB-Legenden der Geschichte wird. Also solche Fälle gibt es ja. Deswegen darf man dieses Konzept Laien, finde ich, nicht verteufeln. Und wir werden, das ist jetzt so meine Prognose, meine These, das sogar noch intensiver sehen in den kommenden Jahren, eben durch die Multi-Club-Ownerships, dadurch, dass das Geld vor allem in England ist, dass da Leute von der Rampe runterfliegen irgendwann. Aber auch, weil es darum geht, die Bilanzen in dem Sinne manchmal auch auszugleichen. Also wenn ich jetzt einen Spieler im Winter zum Beispiel ausleihe, mit einer Kaufoption, Kauflicht, dann geht er erst vielleicht ab 1.7. in die Bilanz rein, also vom neuen Geschäftsjahr. Das sind ja auch Punkte, die man in der aus Geschäftsführerperspektive berücksichtigen muss.
Beispiel Jan Couto.
Genau, der war da als Vorgriff getätigt auf diesen Sommer eigentlich. Deswegen auch da gab es ja draußen auch immer Diskussionen darüber, der BVB muss ja noch total viel Geld haben. Die haben ja noch im Winter davor Malen verkauft. Nee, das ist so leicht ist es auch nicht. Du musst das halt alles gegeneinander aufrechnen und dann halt Couto erst dieses Jahr in der Bilanz.
Da sieht man das dann übrigens auch wieder, ist nach Girona ausgeliehen worden. Ein Club, der ebenfalls zur City Group gehört. Aber daran sieht man das Beispiel, was ich dann gerade genannt habe mit den Multi-Club Ownerships, wo es dann eben ja einfacher ist, solche Spieler dann zu parken und ausbilden zu lassen. Was dann in seinem Fall ja bei Girona total gut funktioniert hat. Und Couto hat da jetzt auch gegen Union zumindest aufblitzen lassen, dass er auch dem BVB bald weiterhelfen kann oder auf dem Level weiterhelfen kann, was man sich erhofft hat. Und nochmal ein Punkt ergänzend zu dir, Christian. Ich will nur sagen, ich glaube, der BVB tut gut daran, auch bei den eigenen Jugendspielern gleich wieder mal die ein oder andere Leihe dann anzustreben, weil die Regionalliga, die tut, glaube ich, dann doch mehr weh, als man das am Anfang so kommuniziert hat. Bei Tolberg ist jetzt noch kurzfristig beispielsweise gewechselt. Das hätte der, weiß es nicht, aber vermutlich nicht getan, in der dritten Liga, jetzt zum FC Midtjylland gewechselt. Und die Jungs brauchen halt diese Spielpraxis auf Profiniveau, damit man sie auch testen kann, ob sie Borussia Dortmund denn weiterhelfen. Weil es hilft ja keinem was, immer den großen Talentepool zu haben und immer zu erzählen, wir haben hier die großen Jungs und die größten Talente, wenn sie halt nicht eingesetzt werden. Und dementsprechend gibt es, glaube ich, total Sinn, da eben weiterhin auch auf Leihen zu greifen.
Zumal du ja auch den großen Vorteil im Ruhrgebiet hast, dass einfach so viele Vereine auf einen Fleck sind. Ich meine, ja. Bochum ist für Kjell ja wirklich die perfekte Station. Der bleibt in seinem gewohnten Umfeld. Der fährt nur wahrscheinlich aus der, ein paar Autobahnausfahrten später von der A40 runter, um zum Trainingsplatz zu kommen, gefühlt. Das passt, das ist ja optimal für ihn, ne? Also für das ganze Entwicklungsumfeld. Du hast kurze Wege, du kannst dich mit dem Spieler theoretisch häufig treffen und sowas. Das passt schon. Und da vielleicht auch nochmal, das können wir auch in die Shownotes packen noch, ein Interview, das wir vor dem Pokalspiel mit den Sportchefs von Rot-Weiß Essen geführt haben, die natürlich auch sagen, oh, wir haben kurze Drähte zum BVB, wir sind da im regelmäßigen Austausch. Und das kann natürlich auch eine Möglichkeit sein, wenn dann eine eigene U23 weiterhin in der dritten Liga, in der Regionalliga, rumkrebst und keine Perspektive so wirklich hat, dass man auch Richtung Rot-Weiß Essen, Richtung VfL Bochum guckt eben, dass man da für alle Beteiligten natürlich eine zufriedenstellende Lösung findet.
Du meinst im Sinne von einer Partnerschaft, oder?
Ja, ob man es eine Partnerschaft nennt oder nicht, aber zumindest die Perspektive oder die Option sieht, mit diesen Vereinen eher mal eine Leihe einzugehen, als mit, keine Ahnung, einem Verein ganz im Süden oder ganz im Norden der Republik, weil auch das ist ein anderes Umfeld, da kennst du irgendwie keinen. Und das ist ja auch für gerade junge Spieler, bei denen es ja um die Leihen geht, ist es, glaube ich, dann doch schöner, im regulären Umfeld zu bleiben.
Ja, ein Problem noch daran ist, glaube ich, auch gerade diese Partnerclubs, ich habe es gerade schon durchaus gut erzählt, ist natürlich gleichzeitig aber auch nicht einfach. Nehmen wir uns das Beispiel, Erzrivale Schalke hat eine Partnerschaft mit VfV Venlo. Gut, sind natürlich ganz andere Verhältnisse. Aber du kannst natürlich als Borussia Dortmund auch keinen Partnerclub nehmen, der in der zweiten holländischen Liga spielt. Weil, ich sag mal, ein Almogema Kaba oder ein Cole Campbell oder weiß ich nicht wer, den kannst du ja nicht sagen, du wechselst jetzt in die holländische zweite Liga. Also was will der da? Also im Endeffekt, wenn du einen Profivertrag bei Borussia Dortmund unterschreibst, bist du erstmal BVB-Spieler. Du hast einen guten Marktwert, du hast ein großes Selbstvertrauen, du spielst bei Borussia Dortmund, einem Champions-League-Club. Und da ist es ja auch erstmal schwer, dann einen passenden Club zu finden, wo man sich ausbilden lassen kann. Also ich habe gerade schon bei Kjell gesagt, er ist, glaube ich, auch im Kopf clever genug, zu sagen, das ist jetzt ein guter Schritt beim VfL Bochum, mich da in der zweiten Liga erstmal weiter ausbilden zu lassen und Spielpraxis zu sammeln. Aber so denken ja durchaus auch nicht alle. Und deshalb ist es natürlich erstmal auch sehr schwierig, von dem Level Borussia Dortmund einen Club zu finden oder eine Station zu finden, die dann zum Entwicklungsprozess des Spielers passt.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir das Thema Leihen jetzt intensiv besprochen. Dankeschön für eure Einschätzung, auch an dieser Stelle wieder. Jonas, dir schon mal ganz viel Spaß bei der Fahrt nach Heidenheim.
Dankeschön.
Du bist ja jetzt gut unterwegs tatsächlich, erst mit Heidenheim, dann mit Turin. Aber wirst uns trotzdem nächste Woche hoffentlich auch hier wieder begleiten.
Hoffentlich gesund und munter und mit neuen Themen und Erkenntnissen.
Davon gehen wir aus. Dankeschön fürs Einschalten. Wir freuen uns auf die kommende Woche. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und alles Gute. Tschüss.
Ciao.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke Foto und Video.
Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.